NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
7. Februar 1851. Der Geburtstag des Kunsthistorikers Hugo von Tschudi.
Jetzt muss ich mal schnell rumgucken, bis auf zwei Bilder. Stammen alle aus diesem kurzen Direktorat von Hugo von Tschudi.
Die Kuratorin Angelika Wesenberg zeigt Weltklasse-Malerei auf engstem Raum. Vier Meisterwerke von Claude Monet, je drei von Édouard Manet, Auguste Renoir und Paul Cézanne. Sommerliche, lichtdurchflutete Landschaften bestimmen den Eindruck. Die Alte Nationalgalerie in Berlin verdankt diese große Attraktion dem Direktor Hugo von Tschudi, der das Haus um 1900 herum geleitet hat. Heute vor 165 Jahren, am 7. Februar 1851, ist der bedeutende Museumsmann geboren.
Unsere Nationalgalerie ist eigentlich immer noch die Tschudi-Auswahl.
Die Zeit hat Hugo von Tschudi recht gegeben. Aber als er seine epochemachende Arbeit in Angriff nimmt, da steht er im Feuer der Kritik. Seine Unterstützer und seine Gegner drohen einander mit Duellforderungen. Das preußische Abgeordnetenhaus führt erregte Debatten über Malerei. Kaiser Wilhelm II. Verlässt wutschnaubend das Museum und kann den streitbaren Kunsthistoriker doch nicht einfach entlassen. Die Tschudi-Affäre lässt Berlin 1908 erbeben und macht auch die tiefgreifenden Widersprüche offenbar, die Politik und Gesellschaft im Deutschen Kaiserreich bestimmen. Um nach mehr als 100 Jahren die Aufregung von damals zu verstehen, schaut man sich die Alte Nationalgalerie auf der Berliner Museumsinsel am besten erst einmal von außen an. Ein giebelgekrönter Bau mit Säulenvorhalle und majestätischer Freitreppe bis ins Hauptgeschoss hinauf. Während der Bauzeit des Museums wird die alte preußische Hauptstadt Berlin die Zentrale des neuen deutschen Kaiserreiches. Der Sieg über Frankreich von 1871 hat es möglich gemacht, einen Nationalstaat zu schaffen. Militärische Stärke und wirtschaftliche Kraft verleihen diesem Reich großes Selbstbewusstsein. Aber es gibt wenig gewachsene Gemeinsamkeiten. Die Kunst soll nun die wichtige Aufgabe übernehmen, diese neue Nation zu bilden und zu festigen. Auf dem griechisch-klassischen Giebel der Nationalgalerie wird diese staatstragende Idee beschworen.
Dem deutschen Volke
steht da und die bedeutungsschwere Jahreszahl
1871.
Vor allem Kaiser Wilhelm II., der Enkel des Reichsgründers, betont die patriotischen Aufgaben der Kunst.
Die Kunst soll mithelfen, erzieherisch auf das Volk einzuwirken. Sie soll auch den unteren Ständen nach harter Mühe und Arbeit die Möglichkeit geben, sich an den Idealen wieder aufzurichten.
Und wie eine solche Kunst aussehen muss, davon hat Wilhelm II. Auch ganz genaue Vorstellungen.
Klare Konturen, sorgfältig verteilte Schatten, eine korrekte Wiedergabe der Perspektive und eine symmetrische Komposition.
Dazu natürlich erhebende Themen, patriotische Geschichten, rührende Familienszenen, idyllische Natur. Alles andere straft der Kaiser mit einem vernichtenden Begriff.
Rinnsteinkunst.
Die Nationalgalerie, die der Kaiser gern als sein ganz persönliches Reich betrachtet, wird zum Schauplatz eines großen Glaubenskrieges um die Kunst, als 1896 ein neuer Direktor ernannt wird. Man befördert einen verdienten Mann, der seit fast 20 Jahren in der Berliner Museumsverwaltung tätig ist, Hugo von Tschudi.
Dass er dann so durchstartet und ganz Eigenes macht, hat niemand erwartet.
Aber nur ein halbes Jahr nach Tschudis Amtsantritt trauen die Berliner ihren Augen kaum. Im repräsentativen Prunksaal im ersten Stock zeigt Hugo von Tschudi, was er auf einer Sommerreise nach Paris eingekauft hat. Im Allerheiligsten der Nationalgalerie dominiert plötzlich ein Franzose, Édouard Manet. Der Wintergarten heißt sein großes Bild auf der Stirnwand.
Auf einer grün gestrichenen Bank sitzt eine junge Frau. Sie trägt ein elegantes Seidenkleid, das zwischen Grau und Blau changiert. Dazu einen kleinen Hut und einen Schirm in Gelb. Ihr Blick verliert sich träumerisch in die Weite. Hinter ihr steht ein bärtiger Mann in einem schwarzen Gehrock. Üppige Vegetation umgibt das Paar.
Der Wintergarten ist ein Hauptwerk von Édouard Manet, das erste Gemälde des Künstlers, das überhaupt von einem Museum erworben worden ist. Fortschrittliche Kunstfreunde sind begeistert über Tschudis Pioniertat, in Frankreich wie in Deutschland, sagt Kuratorin Angelika Wesenberg.
Diese Ausstellung wurde wahrgenommen in der Presse, sehr positiv, und vor allen Dingen auch in französischen Zeitungen. Es wurde gesagt, ach, guckt mal an, die moderne französische Kunst, die man in Paris in keinem Museum sehen kann, die hängt jetzt in diesem kaiserlichen Berlin.
Skandal, schreien die anderen. Ein Skandal, dass eine banale Szene auf einer Parkbank in der verwischten, flüchtigen Malweise der Impressionisten in den Olymp der Nationalgalerie aufgestiegen ist. Ein Skandal auch dieses Paar im Bild. Verloren, einsam wirken die beiden. Zugleich scheint ein vibrierendes, verborgenes Spannungsverhältnis zwischen ihnen zu bestehen. Der Wintergarten, ein Treibhaus der Gefühle und Begierden, wie in einem modernen Roman oder Theaterstück.
Dieses Bild wurde als erotisch anzüglich betrachtet. Es war nicht das Menschenbild, was der Kaiser und die Kaiserin sich wünschten.
Tabuthemen, eine ungewohnte Malweise, die viele damals nur als eine wilde Farbschmiererei sehen konnten, dazu noch aus Frankreich, dem Land, das nationalen Kreisen als der Erbfeind galt. Mut muss er gehabt haben, dieser Hugo von Tschudi.
Groß, schlank und elastisch in seiner ganzen Erscheinung, etwas jugendlich Sieghaftes, etwas kindlich Naives, aber dabei auch trotzig Überlegenes. Ein Sankt Georg, als wollte er sagen, dem Mutigen gehört die Welt. Der Typus des Aristokraten.
So hat der Maler Max Liebermann seinen Freund Hugo von Tschudi beschrieben. Die Tschudis sind eine uralte Diplomaten- und Gelehrtenfamilie aus der Schweiz. Der Vater ist Naturwissenschaftler und Weltreisender, bevor er im auswärtigen Dienst seines Landes nach Österreich geht, wo Hugo von Tschudi 1851 geboren wird. Der junge Mann studiert Jura, macht nach dem Examen eine zweijährige Bildungsreise durch Europa. Und spätestens da wird ihm klar, dass ihn Kunst mehr interessiert als die Juristerei. Tschudi liest viel über Kulturgeschichte und Archäologie, knüpft Verbindungen zu Künstlern, vor allem aber vertieft er sich gründlich in die Kunstwerke, die er auf seiner Reise sieht. Die Kirchen Roms, die Ausgrabungen von Pompeji. Er schaut genau hin, mit Leidenschaft und Begeisterung, und er entwickelt das Selbstvertrauen, nach seinem Geschmack zu urteilen.
Nicht der Taufschein, sondern der Augenschein waren ihm das Kriterium für die Echtheit und die Qualität des Werkes,
schreibt Max Liebermann. In Rom lernt der Berliner Museumsdirektor Wilhelm Bode den jungen Privatgelehrten Hugo von Tschudi kennen und bietet ihm eine Assistentenstelle an. In dieser Position arbeitet Tschudi dann rund 20 Jahre, forscht und veröffentlicht vor allem über niederländische Kunst. Dafür wird er zum Professor ernannt, aber seine große Stunde schlägt erst, als er 45 ist, mit der Beförderung zum Direktor der Nationalgalerie 1896. Tschudi ist willensstark, selbstbewusst bis zur Arroganz und er ist unerschütterlich überzeugt von seiner Mission. Er will der Kunst zum Durchbruch verhelfen, die er als qualitätvoll und zukunftsweisend sieht. So baut Hugo von Tschudi in knapp 15 Jahren den Bestand der Berliner Nationalgalerie auf.
Er hat Kunst absolut gesetzt. In der Tat, Kunst soll den Blick erweitern und auch keine Abstriche gemacht.
Die Mittel für diese Kunst verschafft Tschudi sich ganz überwiegend von privaten Förderern. Der Staat gibt kein Geld dafür aus, Wilhelm II. Aus seiner persönlichen Schatulle schon gar nicht. Trotzdem hat der Kaiser das letzte Wort und muss jedes einzelne Werk genehmigen, das in die Nationalgalerie aufgenommen werden soll, auch wenn es eine Schenkung ist. Einige dieser Kämpfe haben Freunde und Mitarbeiter Tschudis geschildert. Manchmal geht es halbwegs humorvoll zu. Tschudi und der Kaiser beim gemeinsamen Besuch einer Verkaufsausstellung.
Der Kaiser empfing ihn mit dem Ruf:
Nur keine violetten Schweine!
Im Ganzen zeigte sich der hohe Herr weniger einseitig, als erwartet werden durfte. Aber er stellte die Bedingung, dass darunter geschrieben werden sollte:
Gegen den Willen seiner Majestät gekauft.
Manchmal erweist sich Tschudi als listiger Diplomat. Er zeigt dem Kaiser zuerst ein Bild nach dessen Geschmack: eine Herde Kühe auf der Weide. Dann erst die französischen Bilder, die er eigentlich kaufen will.
Nur im Schatten der Kühe ließen sich die anderen Meister durchdrücken. Chudi bemerkte, ohne Übernahme des Delacroix und des Corot wollte sich der Händler nicht von den Kühen trennen. Der Kaiser hielt das für ein wahres Glück. Ich fasste Chudi ins Auge, voll Bewunderung, weil er noch heil vor mir stand. Ich glaube, ich hätte mich bei dieser Gelegenheit in Atome zerlegt.
Manchmal riskiert Chudi den Eklat. Auch wenn der Kaiser in Gala-Uniform mit goldenem Helm in der Nationalgalerie auftritt.
Die Szene unten im Saal ging ohne merkbare Abnahme des Fortissimo weiter. Manchmal sah es so aus, als pralle der Goldene tosend an den Schwarzen und man wunderte sich, dass dieser nicht umfiel. Plötzlich segelte der Goldene zur Tür hinaus.
Die überhebliche Ironie gegen den Operettenkaiser Wilhelm II, die aus diesen Zeitzeugenberichten spricht, ist symptomatisch für die Widersprüchlichkeit der Verhältnisse im Deutschen Kaiserreich.
Es gibt einen großen Aufbruch. Es gibt die Entwicklung der Stadt, die Entwicklung der Technik, sehr viel Neues. Und es gibt das Kaiserreich, die kaiserliche Kultur, die das alles so ein bisschen überlastet. Eine Aufbruchszeit mit Deckel.
Meint Angelika Wesenberg von der Berliner Nationalgalerie. Die intellektuelle und wirtschaftliche Elite spottet über die persönliche Beschränktheit des Kaisers und das rückwärtsgewandte Selbstverständnis der Monarchie. Aber auch die Industriellen und Bankiers, die moderne Kunst sammeln und Chudis Ankäufe finanzieren, sind politisch überwiegend konservativ und folgen dem Kurs des Kaisers bis in den Ersten Weltkrieg. Dass keine Kraft die Oberhand gewinnen kann in dieser Spätzeit des Kaiserreichs, das zeigt auch die sogenannte Chudi-Affäre von 1908. Die Eskalation hat lange in der Luft gelegen.
Warten Sie, bis ein anderer Kaiser kommt, der weniger von Kunst versteht.
Kaiser Wilhelm will Chudi entlassen und findet den Anlass in einer Erwerbung, die Chudi zusagt, obwohl er die erforderlichen Mittel erst noch beschaffen muss. Es gibt Missverständnisse und Zweideutigkeiten, Intrigen von Chudis Gegnern unter den Museumsleuten, Künstlern und Regierungsbeamten. Wilhelm möchte ein Zeichen setzen für das persönliche Regiment, das ihm die Verfassung des Kaiserreichs zwar nicht zugesteht, allerdings auch nur auf unklare Weise einschränkt. Aber der Kaiser kann sich nicht mehr durchsetzen gegen Ministerium und Parlament. Der Streit um die Kunst wird zum Stellvertreterkrieg um politische Rechte. Chudi wird nur beurlaubt und kehrt nach einem Jahr in sein Amt zurück. Das sozialdemokratische Blatt Vorwärts jubelt.
Ein absolutistischer Eingriff in Angelegenheiten, die das Abgeordnetenhaus und das Ministerium und darüber hinaus das steuerzahlende Volk angehen, ist abgeschlagen.
Aber die Verhältnisse in der Nationalgalerie sind nachhaltig zerrüttet. 1909 nimmt Chudi einen Ruf nach München an, um die bayerischen Gemäldesammlungen zu leiten. Er macht da weiter, wo er in Berlin aufgehört hat. Er wirbt auch für die Pinakothek Hauptwerke des Impressionismus.
Da man mich sehenden Auges berief, muss man auch bereit sein, die Konsequenzen zu tragen.
Chudi bleiben nur noch 2 Jahre, um die bayerischen Kunstsammlungen umzugestalten. Sein halbes Leben hat er gegen die Lupuskrankheit gekämpft, eine Hauttuberkulose, die ihn im Gesicht entstellt und einen sehr schmerzhaften Verlauf nimmt. Er arbeitet bis zuletzt. Im Rollstuhl und mit einer Gesichtsmaske gibt er Anweisungen für die neue Hängung in der Pinakothek. Im November 1911 ist Hugo von Chudi im Alter von 60 Jahren gestorben. Die führenden Köpfe der jüngsten Künstlergeneration um Franz Marc und August Macke widmen ihre Zeitschrift »Der blaue Reiter« seinem Andenken.
Niemand hat es schwerer erfahren als Chudi, wie schwer es ist, seinem Volk geistige Geschenke zu machen. Aber noch schwerer dürfte es diesem werden, die Geister wieder loszuwerden, die Chudi heraufbeschworen hat.
Im Zeitzeichen erinnerte Ulrike Gondorf an Hugo von Chudi, der am 7. Februar 1851 geboren wurde. Redaktion Hildegard Schulte.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.